Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ja im Titel im Unterschied zu all den anderen Referentinnen und Referenten zwei Fragen gestellt worden. Die erste Frage heißt neue Macht, neue Verantwortung, neue Feindbilder. Fragezeichen, meine Kurzantwort darauf lautet, neue Macht, ja. Neue Feindbilder, ja, ein neues, der Islam, aber auch ein altes, wieder, Russland. Neue Verantwortung oder, wie es ja häufig auch heißt in der Terminologie vieler Politiker und Politikerinnen, die international gewachsene Verantwortung Deutschlands? Nein. Ich halte das für einen historischen Kniff, der die Funktion hat, alte und nach wie vor bestehende Verantwortungen, Verstrickungen, Fehler, falsche Politiken und, um es vielleicht moralisch-theologisch auszudrücken, Sünden zu kaschieren und zu verdrängen, anstatt sich endlich an ihre Korrektur zu begeben. Als da wären beispielsweise die fatale, falsche historische Weichenstellung der NATO-Osterweiterung nach dem Ende des Kalten Krieges, die Ukraine-Politik der EU seit 2005 oder auch die Unterstützung sämtlicher autoritären, diktatorischen, autokratischen Regime in der gesamten Region von Marokko bis Pakistan seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war nur angetippt, da werde ich nachher zu kommen. Wenn wir hier jemand sind, dieses Ding auszuwerfen, kann ich die Karte, die ich vielleicht nachher mal brauche, auch zeigen. Aber das ist kein Muss. Die zweite Frage im Titel: Werden die Deutschen wieder ans Kriegsführen gewöhnt? Kurze und klare Antwort, ja. Und führende Politiker und Politikerinnen, die sich als Christinnen und Christen verstehen und sich auch gerne öffentlich so darstellen, darunter auch Pfarrer oder ehemalige Pfarrer, treiben diesen Gewöhnungsprozess sehr aktiv voran. Ich denke damit nicht nur an den bereits erwähnten, noch amtierenden Bundespräsidenten oder die Militärministerin oder den Außenminister mit ihren Reden, nicht zuletzt auf der letzten sogenannten Sicherheitskonferenz in München oder auf Gauchs Rede auf der Westerplatte am 1. September. Und ich füge hier gleich vorausblickend dazu, ich halte es bei aller notwendigen Kritik an Putin und auch an der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, die ich im Unterschied auch zu Pax Christi sehr klar betone, für einen Skandal, dass Herr Putin am übernächsten Dienstag, am 70. Jahrestag des Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen, unter denen 500.000 Juden gekämpft haben, von denen über 200.000 gefallen sind, dass Herr Putin zu dieser Feier nicht eingeladen wird. Das war nur so als eine aktuelle Fußnote, dazu vielleicht nachher noch mehr in den Fragen. Die Entwicklung, um die es geht, dieser Gewöhnung, ist allerdings nicht neu. Sie hat kurz nach Ende des Kalten Krieges angefangen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die ganzen Stationen nochmal ausführlich zu beleuchten, deswegen nur in Stichworten. Ruanda, Srebrenica, Kosovo, wo ja militärisches Handeln auch ausdrücklich neu, dann militärisches Handeln und Mittun Deutschlands gerechtfertigt wurde als humanitäre Maßnahme, Stichwort humanitäre Intervention. Und bis heute ja immer wieder auch in der geschichtlichen Darstellung zur Legitimation herangezogen werden, waren in allen Fällen falsche Begründungen. Im Kosovo hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, auch mit einem gemeinsamen Vorgehen der Amerikaner und der Russen, um die fraglos schweren Menschenrechtsverletzungen auch der serbischen Sicherheitskräfte zu beenden, ohne einen heißen Luftkrieg der NATO. In Srebrenica war die Eroberung dieser muslimischen Schutzzone auch vom Westen gewollt, weil das die Voraussetzung war für den dann geschlossenen sogenannten Frieden von Dayton auf der Basis eben zweier einigermaßen ethnisch homogener Teilstücke von Bosnien. Und das nachfolgende Massaker hat man in Kauf genommen. Es hätte man verhindern können. Und in Ruanda, wo uns in der aktuellen Debatte über Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga bis hin zu Vertreterinnen von Friedensbewegungen, etwa der Sprecher des Aachener Friedenspreises im August letzten Jahres, gesagt wurde, damals hätten die Pazifisten verhindert, dass rechtzeitig eingegriffen worden sei, um diesen Völkermord in Ruanda zu verhindern. Und jetzt dürften wir Pazifisten mit Blick auf die Bedrohung durch den sogenannten Islamischen Staat nicht dasselbe machen. Das ist mit Verlaub völliger Quatsch. Das ist völliger und dummer Humbug. Es gab 1994 auch nicht den Hauch einer Debatte, einer innenpolitischen Debatte bei uns, völkerrechtliche Bedenken, was auch immer. Es gab sie auch international nicht. Es gab schlicht das versammelte Desinteresse in der sogenannten internationalen Gemeinschaft, organisiert in der UNO und im Sicherheitsrat, auch nur einen einzigen Polizisten, Blauhelmsoldaten, gepanzertes Fahrzeug oder Hubschrauber einzusetzen, um diesen klar und nachweisbar geplanten und vorbereiteten Völkermord zu verhindern. Der damalige UNO-Generalsekretär Boutros Ghali ist in den Sicherheitsrat gekommen im Februar 2004, hat gesagt, das ist die Lage, das sind die Fakten, dieser Völkermord steht unmittelbar bevor. Jetzt brauche ich diese 25.000 robust ausgerüsteten Polizisten oder auch Blauhelmsoldaten, um sie zwischen die Hutus und Tutsis zu stellen. Sonst gibt es diesen Völkermord. Und da saßen 15 Botschafter und Botschafterinnen, die buchstäblich mit den Daumen gedreht, Däumchen gedreht haben. Ne? Nur das in aller Kürze, das ist ja die Legende, die dann auch zu dem geführt hat, nicht nur zu der humanitären Intervention, die dann stattgefunden haben und das Rechtfertigungsmuster waren, bis hin zu einer neuen Interpretation unserer Verfassung durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 12. Juli 1994, in der dann erstmals die NATO auch als ein kollektives Sicherheitssystem definiert wurde, was sie ja nicht ist. Ein kollektives Sicherheitssystem ist die UNO und ist möglicherweise auch die OSZE, wo also die Mitglieder die Sicherheit untereinander und miteinander organisieren. Ein Militärbündnis ist etwas anderes. Das organisiert die Sicherheit seiner Mitglieder nach außen. Und dieses natürlich immer durch militärische Stärke, die größer sein muss als die Stärke des befürchteten Gegners. So. Aber durch diese Neuinterpretation des Verfassungsgerichts ist es dann ja möglich geworden, dass die Bundeswehr auch im Rahmen dieses angeblich kollektiven Sicherheitsbündnisses NATO internationale Einsätze bis hin nach Afghanistan gemacht hat. Also das ist die Entwicklung in den 90er Jahren. Und ich stimme Karin Hinrichs völlig zu und würde es sogar noch ein bisschen schärfer formulieren. Zumindest auf evangelischer Seite, die ich viel besser kenne als katholische, hat die offizielle Kirchenleitung auf der EKD-Ebene, aber auch in ganz vielen Landeskirchen, diese Entwicklung und diese Rechtfertigung immer nachvollzogen oder hat sich zumindest nicht klar dagegen gestellt. Das gilt auch für die schon erwähnte letzte Friedensdenkschrift von 2007, wo dann, und das möchte ich wiederholen von Karin Hinrichs, die selber aufgestellten Kriterien für das, was rechtserhaltende Gewalt genannt wird, dann eben niemals auf die aktuellen Einsätze mal angelegt wurden. Ich bin auf der Pressekonferenz gewesen, wo Huber und die anderen Bischöfe diese Denkschrift vorgestellt haben im September 2007. Und damals kam ja schon die Frage von einer Reihe von Journalistinnen und Journalisten, und was heißt das jetzt bitte schön bezogen auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan, diese Kriterien? Und da haben die gekniffen und haben gesagt, da wollen wir nichts zu sagen, da können wir nur für beten, dass das besser wird. Das ist schon ein strukturelles Problem, womit ich auf den gestrigen oder den frühen Vortrag zurückkomme, aber auch auf den Satz von Bettina Heinze, mit der ich völlig übereinstimme, und Barbara Heinze bis auf den einen Satz, wo sie gesagt hat, die Kirchen seien heute nicht mehr staatstragend. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder ironisch, aber sie sind es natürlich an ganz vielen wichtigen strukturellen Punkten. Der eine ist natürlich die Steuerfrage. Und die größere Freiheit von Christenmenschen, wie die drei erwähnten historischen Friedenskirchen, Quäker, Mennoniten und die Church of the Blessed, immer hatten und bis heute haben, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sie eben keine durch den Staat eingezogene Kirchensteuer beziehen, sondern sich alles, was sie ausgeben, selber durch die eigenen Gemeinden aufbringen müssen. Und die zweite strukturelle Problematik, die natürlich besteht, ist die Militärsektor. Ich weiß, dass ich da in eine laufende Debatte praxisfristig eingreife, aber ich war sehr froh, als im Vereinigungsprozess der evangelischen Kirche nach 89 die damaligen Ostkirchen, also der damaligen 5 neuen Bundesländer, die Ex-DDR-Kirchen, alle gesagt haben, wir hatten das nicht und wir wollen das auch nicht haben. Das war ja schon mal eine Debatte auf der gemeinsamen Synode 1958. Und dann haben leider die Westkirchen in diesem Vereinigungsprozess diese Bedenken beiseite gekehrt und jetzt haben wir weiterhin diese Militärseelsorge, die natürlich in fast allen Fällen, wo ich sie erlebt habe, auch mit den Militärseelsorgern gesprochen haben, zu einer affirmativen Bestätigung und Unterstützung der jeweiligen militärischen Einsätze, gerade in Afghanistan, geführt haben. Und ich füge eine weitere strukturelle Abhängigkeit dazu. Ich habe selber in Kammern gesessen des Rates der EKD, wo um so wichtige Fragen wie Frieden, aber auch Menschenrechte, auch Umwelt und so weiter diskutiert wurde, um dann die Stellungnahmen oder die Ratserklärung zu veröffentlichen. Und da setzt man sich von vornherein eben ganz viele Leute rein, die qua Funktion kaum anders können, als die offizielle Sicherheitspolitik der jeweiligen Bundesregierung zu vertreten. Militärs, aktive, nicht nur Abgeordnete, bis hin zu Ministern, Ministerinnen, Staatssekretären, anstatt sich hier die Freiheit zunächst mal zu nehmen, als Kirche und als Christen eigene Positionen zu formulieren und auch mal zu veröffentlichen und damit dann vielleicht in Konflikt zu kommen mit der herrschenden Politik. Christian Grosser hat heute Morgen zur Einleitung 3 der 4 Gewaltkonflikte und großen Krisen erwähnt, die im abgelaufenen Jahr 2014, also dem 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges, wie er erinnert hat, zu dem Eindruck geführt haben bei ganz vielen Menschen, dass wir ein globales Chaos haben oder, um den Außenminister Steinmeier zu zitieren, dass die Welt aus den Fugen geraten sei. Er hat genannt, er ist ja im Irak, Syrien in Verbindung mit dem Auftreten des sogenannten Islamischen Staates. Er hat den Ukraine-Konflikt oder Krieg genannt und er hat dankenswerterweise auch Ebola genannt. Ich füge als 4. Gewaltkonflikt, der diesen Eindruck, diese Wahrnehmung geschaffen hat, hinzu den sehr massiven und sehr opfer- und zerstörungsreichen Gaza-Krieg vom Juli, August letzten Jahres. Ich verstehe diese Wahrnehmung, globales Chaos und aus der Fugen geratene Welt. Aber ich möchte trotzdem 2 kritische Anmerkungen machen. Das erste ist, Wahrnehmungen werden bestimmt durch das, was wir erfahren. Das ist banal, das muss uns klar sein. Und wodurch erfahren wir über Gewaltkonflikte oder auch Krisen wie Ebola? Durch Medien. Und es könnte ja sein, dass wir in unserer Wahrnehmung, ich nehme mich da immer voll mit rein, auch als aktiver Täter in solchen Medien, dass wir einer selektiven Wahrnehmung erlegen sind, auch im letzten Jahr. Dieses letzte Jahr nicht wirklich so viel gewaltvoller war und unkontrollierbar in seinen Konflikten als die Jahre davor. Es könnte was damit zu tun haben, dass einige der Konflikte, die ich erwähnt habe, sehr nah bei uns spielen, vor allem der Ukraine-Konflikt, dass wir als Europäer, als EU in diesem Konflikt ja involviert sind, dass deswegen ein sehr viel größeres mediales und politisches Interesse besteht und wir sehr viel mehr davon erfahren. Ähnliches gilt also mal jetzt nach dem Morden von Paris natürlich auch für den sogenannten Islamischen Staat. Dass aber in der Zentralafrikanischen Republik ähnlich schlimme, grausame und opferreiche Gewaltkonflikte stattfinden, wie in Syrien und Irak, dass auch dort enthauptet wird, nur mit dem Unterschied, dass die Täter das dort nicht als Video ins Internet stellen, zu Propaganda und zu Abschreckungszwecken, das geht vielleicht ein bisschen in unser aller Wahrnehmung, ich schließe mich ausdrücklich ein, verloren. Also von daher gewisse Vorsicht mit der Behauptung, das letzte Jahr sei nun extrem und außerordentlich gewaltreich und globales Chaos gewesen. Die zweite kritische Anmerkung zu Überschriften wie globales Chaos, Welt ist aus dem Fugen geraten, haben natürlich etwas Entpolitisierendes, weil sie den Eindruck erwecken, das sei irgendwie schicksalhaft. Möglicherweise sogar vielleicht Gott gewollt, naturwüchsig. Das ist natürlich Unsinn. anderen Gewaltkonflikte und auch Krisen gibt es ganz klar benennbare Ursachen und Gründe und Verantwortung. Das gilt im Übrigen auch für die Ebola-Krise. Und wenn wir schon über den gerechten Frieden reden, dann müsste man hier auch mal drüber reden, wir haben die Zeit nicht, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, im Zuge der neoliberalen Globalisierung auch, an Abbau von ehemals existierenden, funktionierenden Basisgesundheitssystemen, auch gerade in den drei Ländern, die jetzt am schwersten von Ebola betroffen sind, und dass die Weltgesundheitsorganisation in Genf, die eigentlich die Verantwortung hat für die Gesundheit aller Menschen auf dieser Erde, immer weniger für diese Basisgesundheitssysteme gemacht hat, stattdessen immer mehr die Interessen, auch die Vermarktungsinteressen großer Pharmakonzerne bedient hat. Und zweitens, weil die Mitgliedstaaten dieser UNO und dieser Weltorganisation nicht mehr bereit sind, ausreichend Geld aufzubringen, diese Weltgesundheitsorganisation in den letzten 15 Jahren in eine fatale Abhängigkeit geraten ist von privaten Geldgebern. Dazu gehört die Geldstiftung, die aber eben nur ganz gezielte Dinge etwa finanziert. Das sind so Zusammenhänge, die uns erklären, warum Ebola sich so ausgebreitet hat, so außer Kontrolle geraten ist und nach wie vor außer Kontrolle ist. Und ich kenne die Entwicklung, auch die jüngsten Zahlen. Ich sage, das wird auch im Jahr 2015 eher noch ein größeres Problem sein als ein kleineres. Zu Israel und Gaza sage ich jetzt nichts. Auch da könnte man sagen, was denn die Verantwortung wäre. Das lasse ich gerne bei Bedarf dann, wenn das erfragt wird. Aber da habe ich auch eine klare Antwort zu. Ich will mich jetzt konzentrieren auf die beiden Konflikte, die ja genutzt werden, aktiv, um uns zu gewöhnen an die zunehmenden Bedeutung militärischer Instrumente, an die Wichtigkeit ihres Einsatzes, an Aufrüstung und so weiter. Ich fange mit der Ukraine an. Ich habe vorhin gesprochen von vergangenen Fehlern, falschen Weichenstellungen, Sünden und so weiter. Und wirklich jetzt nur im kurzen, knappen Thesen, mit der Gefahr natürlich der mangelnden Differenzierung, das werden Sie nachher alles korrigieren. Ich sehe die Hauptverantwortung dafür, dass es diese Konflikte überhaupt gibt und dass er so eskaliert ist, ganz klar bei der westlichen Seite. In den drei historischen Dimensionen, die katastrophal falsche Weichenstellung, NATO-Osterweiterung statt gemeinsames Haus Europa mit Russland als gleichberechtigten und gleich verpflichteten Akteur im institutionellen Rahmen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die da in dem Zusammenhang gebrochenen Versprechen an die russische Führung, die es gegeben hat, ich weiß das selber aus gerufenem Munde von Genscher und Kohl selber, wenn also heute behauptet wird, diese Versprechen, also keine Ausdehnung der NATO über Deutschland hinaus, habe es nicht gegeben, weil es sie nicht schriftlich gibt, ist das gelogen. Es hat diese Versprechungen gegeben. Das hat natürlich auf russischer Seite die, ich sag mal, Sowjetnostalgiker, die Hardliner im Militär, in den sicherheitspolitischen Eliten gestärkt und das rächt sich jetzt bitter. Die zweite historische Ebene der westlichen Verantwortung ist die falsche Politik der EU, seit sie ihre Ukraine-Politik entwickelt hat, so etwa 2004. Wo sie der Ukraine keine klare Perspektive gegeben hat, sie aber vor die Alternative des Entweder-Oder gestellt hat. Entweder mit uns, Annäherung an die EU, Zollunion und so weiter, oder ihr geht mit Russland, Weißrussland, Kasachstan in die asiatische Zollunion. Und das gegenüber einem Land, was nicht nur gespalten ist bis heute tief in der Interpretation der historischen Ereignisse nach der deutschen Besatzung 1942, sondern das wirtschaftlich gespalten ist, aber vor allem auch wirtschaftlich abhängig ist in seinem Überleben von guten Handelsbeziehungen, sowohl zum Westen EU, aber auch nach Russland und zunehmend übrigens auch nach China und Indien. Ein solches Land, so eine solche Alternative zu stellen, das war ein Wirrbegriff, der fast zwangsläufig zu den Problemen führen musste, die wir inzwischen haben. Und dann ganz kurzfristig seit der Entscheidung des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch, den EU-Assoziierungsvertrag nicht zu unterschreiben, also 2014 November, die Politik der EU seitdem. Das Problem ist, wir haben jetzt einen eskalierten Krieg, der weiter eskaliert, und wir haben inzwischen eine Situation, wo das auf beiden Seiten zu sehr stark zu einer Frage des Gesichtsverlustes oder der Gesichtswahrung geworden ist, auch bedingt durch die Sanktionen und Gegensanktionen. Und meine These ist, dieses Problem ist größer für Putin als für den Westen. Und auch deswegen müsste der Westen die ersten Schritte zur Deeskalation machen. Und da reicht es eben überhaupt nicht, wenn unser Außenminister Steinmeier zwar sehr bedächtig redet und scharfe Rhetorik vermeidet und in jedem dritten Satz sagt, wir müssen im Gespräch mit Moskau bleiben. Das ist alles richtig. Aber auch Steinmeier ist eben bis heute nicht bereit, jedenfalls nicht für uns erkennbar, einige der zentralen Fehler der letzten 15 Jahre zu korrigieren. Das wird aber nötig sein. Ich nenne mal einen. Der Beschluss des NATO-Gipfels von 2008, die Option auf eine NATO-Mitgliedschaft nicht nur der Ukraine, sondern auch Moldawiens und Georgiens offen zu halten, war ein klares Signal an Moskau, das eben dann auch zu Wahrnehmungen und russischen Reaktionen geführt hat. Und es reicht nicht, wenn uns Frau Merkel oder Herr Cameron oder Herr Hollande im Hintergrundgespräch mit Journalisten heute sagen, naja, wir können uns auch nicht vorstellen, dass die Ukraine in den nächsten 30 Jahren NATO-Mitglied wird. Das reicht als Signal nicht aus, um in Moskau verstanden zu werden. Was es also braucht, ist ein klarer Beschluss eben dieser NATO, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht in Frage kommt. So könnte ich jetzt eine Reihe anderer Schritte tun, die der Westen machen müsste, um dann auch zu ermöglichen, an deeskalatorische Schritte auf Seiten Russlands, könnte ich auch benennen, das ist jetzt aus Zeitgründen alles weg, und dann auch eine Regelung für die Krim. Ich sage hier nur so viel, wer glaubt, dieses Kapitel sei beendet und würde nicht mehr zum Streit und zur Belastung, der täuscht sich bitter. Also auch hier muss man überlegen, wie dieses Problem zu lösen ist. Auch dazu hätte ich eine Antwort, nur mir geht es jetzt also um den zentralen Punkt, wir werden diese Krise nicht überwinden, wenn der Westen, und da ist ganz wichtig auch deutsche Politik, nicht bereit ist, einige gemachte Fehler zu korrigieren und derzeit begangene Fehler aufzuhören. Also der ukrainischen Regierung Geld zu geben, sie sollen ja 25 Milliarden bekommen in den nächsten 5 Jahren, und die ersten 3 Milliarden sind schon überwiesen und der Hauptbatzen kommt immer von der EU. Während diese Regierung ganz offen sagt, davon nutzen wir jetzt erstmal die Hälfte, um neue Waffen zu kaufen, um die neue Militäroffensive vorzubereiten in Donbass, ist eine fatale europäische Politik. Gut, brauche ich glaube ich nicht weiter auszuführen. Jetzt komme ich zu dem größeren und sicher komplizierteren Komplex Syrien, Irak und der sogenannte Islamische Staat. Also bei mir immer in Anführungszeichen, auch wenn ich sie vergesse zu betonen. Hier haben wir ein ähnliches Problem. Die Politik reagiert jetzt deutlich und geschlossen international, so seit Juli letzten Jahres, mit militärischen Maßnahmen gegen diese damals relativ plötzlich entdeckte Bedrohung, wobei zur Vorgeschichte zu sagen ist, die Gruppierung Islamischer Staat im Irak gibt es seit 2008. Sie ist entstanden als Ergebnis der amerikanischen Besatzung seit 2003. Die Amerikaner haben abwechselnd mal sunnitische Milizen gegen schiitische Aufständische ausgerüstet, dann schiitische Milizen gegen sunnitische Aufständische, haben auf diese Weise immer neue Waffen in dieses Land gepumpt und haben den innerislamischen Streit, der bis dahin maximal ein theologischer war, nun auch machtpolitisch und gewaltmäßig so aufgeladen. Und in diesem Zuge ist der Islamische Staat dort entstanden und war zunächst auch mal sehr willkommen in den sunnitisch besiedelten Gebieten. Und warum er so stark geworden ist, kann ich alles erzählen. Das ist nicht nur die Finanzierung, die Karin Hinrichs erwähnt hat, wobei er inzwischen von äußerer Finanzierung weitgehend unabhängig ist, deshalb also es ist sicher richtig, Saudi-Arabien dazu zu bringen, die endlich nicht mehr zu unterstützen, nur der Zug ist abgefahren. Inzwischen finanziert sich der Islamische Staat weitgehend aus Finanzierungsquellen in den von ihm eroberten und besetzten Gebieten. Und in Syrien tritt dieser Islamische Staat seit Oktober 12 nachweislich auf, nicht? Und hat Hunderte, Tausende von oder Zehntausende von Menschen umgebracht. Das waren aber zunächst alles nur Muslime. Und unser Interesse ist seit letztem Jahr entstanden, als die Jesiden verfolgt wurden und als die amerikanischen Diplomaten in der nordirakischen Kurdenhauptstadt Erbil sich bedroht fühlen. Man muss das nochmal ganz nüchtern in Erinnerung rufen. seitdem läuft ein Bekämpfungsprogramm, was ja im Wesentlichen ein militärisches ist. Erstens durch Luftschläge gegen die Milizen dieser Gruppierung im Irak, aber eben auch in Syrien. Zweitens Waffenlieferungen, darunter die genannten der Deutschen an die polnischen Peschmerga. Und drittens eben das Programm der Amerikaner, 15.000 lokale Bodenkämpfer auszubilden in den nächsten 3 Jahren in Jordanien, in Saudi-Arabien, im Irak, die dann gegen den Islamischen Staat kämpfen sollen. Das ist ja nur ein neues Kapitel in dem Krieg gegen den Terrorismus, den wir jetzt seit 14 Jahren führen, seit dem 12. September 2001 unter amerikanischer Führung. Und wir sind ja alle dabei. Alle UNO-Staaten mit ein, zwei Ausnahmen sind bei diesem Krieg dabei, nicht alle militärisch, aber mit der einen oder anderen Unterstützungsmaßnahme. Und dieser Krieg ist ja mit Ausnahme der Bodenkriegsphase in Afghanistan auch im ganz Wesentlichen ein Luftkrieg. Mit den Hauptschauplätzen in Afghanistan, Pakistan, Somalia, Jemen, zeitweise Libyen, Mali. Was ist die Nettobilanz dieses Krieges? Es gescheitert. Es restlos gescheitert. Es sind nach amerikanischer Darstellung, und zwar ausschließlich amerikanischer Darstellung, einige tausend Männer umgebracht worden, von denen Washington sagt, das waren Terroristen. Wir haben Nachweise, vielleicht für etwa 50 dieser Getöteten. Und es sind nachweislich Zehntausende umgebracht worden, die nachweislich völlig unbeteiligten, unschuldige Zivilisten sind. Das heißt, es ist in den letzten 14 Jahren sehr viel Verzweiflung, Hass, potenziell eben Gewaltbereitschaft und auch Terrorbereitschaft gesät worden. Und ich sage, für jeden getöteten, tatsächlichen oder vermeintlichen Terroristen sind 10 potenzielle neue nachgewachsen. Das meine ich mit gescheitert und sogar kontraproduktiv gemessen an dem offiziell erklärten Ziel. Und es gibt überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass das nun im Falle Islamischer Staat in Syrien, Irak erfolgreicher sein soll. Wobei in Syrien noch erschwerend dazu kommt, dass hier ein Bürgerkrieg auf kleinstem Raum stattfindet, mit sehr vielen unterschiedlich verlaufenden Fronten. Und das Risiko, dass diese amerikanischen und anderen Luftschläge Zivilisten treffen und auch Gruppierungen, mit denen wir eigentlich verbündet sind, ist sehr viel höher als vorher in Afghanistan oder sonst. Zu den Waffenlieferungen, und an dem Punkt müssen wir uns dann vielleicht mal dann auch diskutieren, was die Alternative sind. Sie sind nicht nur deswegen falsch, weil nun Irak dasjenige Land ist seit dem Zweiten Weltkrieg, das aufgerüstet wurde durch Waffen immer wieder und dadurch destabilisiert wurde wie kein anderes. Und immer wieder sind diese Waffen zu anderen Zwecken gebraucht worden, als sie eigentlich geliefert wurden. Das war auch unter Saddam Hussein so und das war ist jetzt schon wieder so. Aber selbst wenn es diese Vorgeschichte nicht gäbe, worum ging es denn im August, September, als die Debatte bei uns losging um die Waffenlieferungen in die kurdischen Peschmerga? Welche Verantwortung sollte denn hier wahrgenommen werden? Die Schutzverantwortung. Das war das zentrale Argument. Die Menschen, die akut damals bedroht waren in ihrem Leben und Überleben durch die Milizen des Islamischen Staates, in ihrem Recht auf Leben zu schützen. Und da kann ich nur sagen, sind Waffenlieferungen ein völlig ungeeignetes Mittel. Ein falsches Mittel. Wir beliefern hier irakische Kurden mit Waffen, die die Kämpfer des Islamischen Staates längst haben. Die sind entschlossener, die sind todesbereiter. Das heißt, wir rüsten hier eine Seite auf für einen langen Stellungs- und Abnutzungskrieg, ohne dass effektiver Schutz für die bedrohte Zivilbevölkerung entsteht. Sitzen immer noch 3000 Jesiden auf diesem Berg im Nordirak und trauen sich nicht runter. Und da sage ich, wenn man das wirklich ernst meint, dann muss die Antwort sein, hier eine robuste, da will ich mich gar nicht streiten, Polizeitruppe oder Blauhelmtruppe, aber jedenfalls so robust, dass sie in der Lage ist, sich zunächst mal vor die Gebiete und Städte, die der Islamische Staat jetzt erobern will, und der kündigt das ja an, die machen ja eine Medienarbeit, die fantastisch ist, man kann ja alles erfahren, um zu verhindern, dass hier weitere Gebiete erobert werden. Zweite Aufgabe für eine solche UNO-Truppe, sichere Landkorridore zu schaffen, damit bedrohte Menschen fliehen können, inklusive dieser 3000 Jesiden. Drittens, Landkorridore, durch die die Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe, Nahrungsmittel, Winterkleidung versorgt werden kann. Das wäre die unmittelbare Verantwortung, wenn es um den Schutz geht von unmittelbar bedrohten Leben. Und da wäre ich selbst als Pazifist dafür. Weil die Frage, was ist alles schiefgelaufen, was ist vorher nicht gemacht worden, an zivilen Mitteln sind wir uns ja einig, nur das nützt in diesem Moment nichts. Nur selbst wenn das passierte, und dazu ist offensichtlich keine Bereitschaft, deswegen sind Waffenlieferungen eine feige Ersatzhandlung, die im Wesentlichen der Selbstbefriedigung und der Profilierung der künftigen Kanzlerkandidatin dienen. Ja, man muss es mal so klar sagen. Aber nehmen wir mal an, ich läge falsch. Nehmen wir mal an, es gelänge, mit diesen drei militärischen Bekämpfungsmitteln, die jetzt laufen, Luftschläge, Waffenlieferungen und Ausbildung von 15.000 Bodenkämpfern, die Milizen des Islamischen Staates völlig zu vernichten. Das sind ja die Worte, die Obama gewählt hat in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung am 24. September. Damals redet man von 35.000 Kämpfern, heute redet man über knapp 50.000. Nehmen wir mal an, das würde gelingen. Ich bin fest überzeugt, das gelingt nicht, aber auch ich kann mich täuschen. Dann bliebe ja das zentrale Problem und die zentrale Herausforderung an unsere Verantwortung, dass auch dann immer noch in den Ländern von Marokko bis Pakistan in diesem Krisenbogen, aber auch in vielen der Großstädte Europas Millionen und Abermillionen junger Menschen, vor allem junge Männer, aufwachsen ohne jede positive Lebensperspektive. Und das ist doch das potenzielle Nachwuchsreservoir für künftige Gruppierungen wie den IS, wie Al-Qaida oder wie man sie künftig nennen will. Da ist doch die Frage, mit was für politischen, sozialen, wirtschaftlichen Mitteln kann es gelingen, dieses potenzielle Nachwuchsreservoir für künftigen islamistisch gerechtfertigten Terrorismus zu überwinden. Und vor dieser Frage drückt sich die gesamte öffentliche Diskussion. Wir haben ja auch jetzt vor dem Hintergrund der Anschläge in Paris, der Morde von Paris, wieder bei uns eine aufgeheizte Debatte über die Frage, ist der Islam nun irgendwie schlimmer, weniger tolerant, gewaltbereiter als das Christentum? Und diejenigen, die das behaupten, bringen ja im Wesentlichen zwei Argumente dafür. Das erste Argument ist die Behauptung, der Koran sei nun nachweisbar an ganz vielen Stellen eben einer, der zu Gewalt aufruft und so weiter und so weiter. Alle, die hier Theologen sind, sowohl das Alte Testament wie den Koran kennen, wissen, dass diese Behauptung unsinnig ist. Ja? Wir reden, wenn dann, immer nur von Auslegungen, verengten Auslegungen oder eben Berufung auf bestimmte Stellen. Aber der Text als solcher gibt das nicht her. Die zweite Behauptung oder Begründung, warum der Islam angeblich ein Problem ist, ist ja der Verweis darauf, dass zumindest seit Ende des Kalten Krieges, also in den letzten 25 Jahren, alle relevanten, spektakulären Terrorakte mit wenigen Ausnahmen begangen worden sind von Menschen, meistens Männern, mit einer islamistischen Agenda und Rechtfertigung. Das ist ja tatsächlich so. Ne? Angefangen vom ersten Anschlag auf das World Trade Center 1993 in New York. Und dieses zu bestreiten oder sich darum zu drücken in der Debatte bringt nicht weiter. Das ist empirisch so. Und die NSU-Morde, wenn man sie unter Terrorismus subsumieren will, sind da nur eine Ausnahme, die diese Regel verstellt. Aber die entscheidende Frage ist doch, warum ist das so? Und die Antwort lautet doch, weil eben ein überproportionaler Teil der Menschen, die auf dieser Welt Muslime sind, und das sind immerhin 1,7 Milliarden Menschen, in absolut prekären, hoffnungslosen Situationen wohnen. Und das gilt eben für diese Region, Pakistan bis Marokko, mit Ausnahme immer Iran, seit zum Teil 300, 400 Jahren, weil sie eben Kolonien waren, europäische Kolonien oder Kolonien des Osmanischen Reiches. Und selbst seitdem sie formal unabhängige Nationalstaaten sind, also seit Ende des Ersten Weltkriegs, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, einige erst seit Anfang der 60er Jahre, wie Algerien, sind sie ja nicht wirklich frei und selbstbestimmt und hatten eben nicht die Chance, nur endlich eine eigene nationale Identität zu entwickeln, sich zu verständigen friedlich über die Grenzen und sowas wie eine tragfähige nationale Volkswirtschaft aufzubauen. Also all das, was wir Europäer in den letzten 400, 500 Jahren auch mit viel Blutvergießen einigermaßen geschafft haben, hatten die nie die Chance dazu. Und diese Ungleichzeitigkeit der Entwicklung, die spielt natürlich ganz konkret eine Rolle bis in die heutige Zeit. Und wenn wir da nicht rangehen und fragen, wie kann man das überwinden? Und das fängt natürlich damit an, dass wir als Deutsche, als Europäer ganz genau gucken, wo betreiben wir heute aktuell schädliche Politiken, die in diesen Ländern schädlich einwirken. Das fängt mit den Rüstungsexporten an, da brauche ich hier in dem Forum nicht drüber reden. Nur der Hinweis, wir nicht nur Waffen in diese Länder liefern, mit denen sich dann die Menschen bekriegen, sondern sie entziehen diesen Ländern ja kostbare Ressourcen. Algerien hat im letzten Jahr Waffen aus Deutschland für 10,2 Milliarden Euro gekauft. Trotz aller großen Sprüche und Ankündigungen von Herrn, wie heißt der Wirtschaftsminister? Danke. Hier was zu ändern. Das wäre der Lackmustest gewesen für mich, dass er dieses Deal gestoppt hätte. Hätte er machen können, erlaubt das Außenwirtschaftsgesetz. Dann die ungerechten Handelsbeziehungen. Die sogenannten Partnerschaftsabkommen der EU mit den vier Maghreb-Staaten haben mit Partnerschaft überhaupt nichts zu tun. Die sind klar zugunsten der großen Unternehmen aus dem EU-Raum und zu Ungunsten der unstabilen Volkswirtschaften dieser Länder. Oder die hochsubventionierten Agrarexporte der EU in diese Regionen, die lokale Bauern und Bäuerinnen in die Existenz bringen, weil sie für ihre frischen Hühner oder so ein bisschen mehr verlangen müssen als für die gefrorenen Hähnchenschenkel aus Niedersachsen. So könnte man eine ganze Reihe von schädlichen Politiken benennen. Wenn wir die beenden würden, würde das schon ein Stück weiter die Situation in diesen Ländern erleichtern. Aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen schon auch aktiv überlegen, was können wir dazu tun, um diesen Ländern zu einer eigenständig tragfähigen Volkswirtschaft zu verhelfen, die das eigene Volk ernährt und die so Grundbedürfnisse wie Ausbildung, Gesundheit ermöglichen und den, nicht nur den Jungen, aber vor allem den jungen, nachwachsenden Leuten auch eine positive soziale wirtschaftliche Perspektive. Selbst in Tunesien, dem Land des sogenannten arabischen Frühlings, wo es rein formal jetzt am besten gelaufen ist. Die haben jetzt eine moderne Verfassung, die haben freie Wahlen gehabt, die haben ein Parlament, die haben eine Regierung, die haben eine islamische Partei, die Wahlniederlage anstandslos eingestanden hat. Alles wunderbar. Nur woher kommt die größte Gruppe junger Männer, die zum IS geht? Aus Tunesien. Weil auch Tunesien seinen Menschen kaum eine wirtschaftliche und soziale Perspektive bieten kann. Das bisschen Tourismus an der Mittelmeerküste reißt es nicht. Also das ist die große Herausforderung. Und solange wir uns dieser Herausforderung nicht stellen, werden wir immer wieder in die Situation kommen, dass wir, sage ich mal ganz zynisch, sowas wie Paris möglicherweise immer häufiger erleben werden. Auch bei uns. Ne? Und dann natürlich der Kurzschluss, dagegen seien nur militärische Mittel geeignet. Wird dann immer stärker und findet auch seine Unterstützung in der Bevölkerung. Einen letzten Satz finde ich da, weil das vielleicht nachher sowieso als Frage kommt. Ich bin ja ein großer Fan des Papiers hier aus der Landeskirche, was die Karin eben nochmal vorgestellt hat. Ich bin sehr froh darüber. Ich finde an dem letzten Punkt geht mir das Papier nicht weit genug. Ich würde zum Beispiel die Debatte über den Begriff militärische Friedenssicherung überhaupt nicht führen. Ich würde von vornherein sagen, das gibt es nicht. Das kann es gar nicht geben. Das ist ein Widerspruch in sich. Das Maximale, was man mit militärischen und meinetwegen polizeilichen Zwangsmitteln erreichen kann und muss, möglicherweise, ist in einer unmittelbar bevorstehenden oder auch begonnenen Situation von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, diese zu verhindern und zu stoppen. Das kann man mit solchen Mitteln machen. Das hat aber mit Friedenssicherung noch überhaupt nichts zu tun. Ja? Der Prozess fängt dann erst an. Also ich würde versuchen, diesen Begriff ganz rauszunehmen und wirklich nur über Überlebensschutz durch solche Instrumente reden. Und das Zweite, es geht ja nicht nur um die, dass man nochmal genauer qualifiziert, was denn nun die Polizeikräfte wären im Unterschied zu militärischen Kräften, sondern ich glaube, wichtig ist auch hier zu sagen, es kann nicht mehr um nationale Kräfte gehen, sondern wo wir hinsteuern müssen, wenn wir überhaupt Ja sagen zu einem solchen Instrument, dann kann das nur als ein Instrument der UNO gedacht werden. Und zwar nicht eines, was im konkreten Bedarfsfall dann immer mühsam zusammengebettet wird und wo dann doch nur nationale Kontingente gestellt werden, seien es Soldaten, seien es Polizeikontingente, sieht Afghanistan. Und natürlich dann die jeweiligen nationalen Interessen der Entsenderländer durchschlagen, ein bisschen die Kommandostrukturen. Das haben wir ja immer wieder erlebt. Nein, dann muss man so weit denken und sagen, dann braucht die UNO ein solches Instrument als ein ständiges. Und dann muss die Forderung heißen, Abbau der nationalen Militärs, Aufbau einer UNO-Truppe, sag mal Größenordnung 40.000, 50.000 Mann und meinetwegen auch Frauen, die nach gemeinsamen auch Kriterien der UNO ausgebildet werden und nicht nationale Militärs sind. Ich glaube, der Unterschied ist klar. Das scheint mir wichtig. Und die Kern hat die konkreten Vorschläge angesprochen, die der Bischof Alderwissen gemacht hat in seiner Stellungnahme. Du hast sie nicht genannt, aber ich weiß darin und auch in so manchen anderen Papieren, auch ein sehr gutes Papier vom Zivilen Friedensdienst jetzt, wie man umgeht mit dem Islamischen Staat, ist ein Spiegelstrich drin, der heißt, ja, man muss mit den Leuten reden. Das ist vielleicht auch bei einigen von euch jetzt im Kopf und kommt als Frage. Ich will dazu noch was sagen.
Das sagt übrigens der Papst auch.
Bitte?
Das sagt der Papst auch.
Ja. Ich bin nicht jemand, der sagt, wie so manche, mit denen kann man sich doch hinsetzen, ne? So wie das zum Teil mit Blick auf die Taliban gesagt wurde. Das ist nicht mein Problem. Aber ich habe schon die Frage, auf die ich gerne Antwort hätte. Was ist der für uns vorstellbare Gesprächsgegenstand oder gar Verhandlungsgegenstand? Weil wir haben hier doch eine neue Situation, verglichen mit all dem, was vorher als Terrorismus bezeichnet wurde. Ne? Wir alle wissen, es gibt kein international im Konsens vereinbarte Definition bis heute, deswegen ist das immer ein politischer Kampf, bitte. Gibt es ja hier eine neue negative Qualität. Der erste, der als Terrorist galt in der westlichen Welt, war Herr Arafat mit der PLO. Die hatten klare politische Formen, bis heute unerledigt. Ne? Eigenen palästinensischen Staat und haben deswegen so manche Gewaltakte verübt, Flugzeugentführungen, die wir dann als Terrorismus qualifiziert haben. Aber das war ja immer verbunden mit einer klaren politischen Forderung. Freilassung von Gefangenen aus israelischen Gefängnissen, was auch immer. Da konnte man drüber verhandeln, ist ja auch oft geschehen, manchmal oft auch mit positivem Ergebnis, manchmal ist es misslungen. Osama bin Laden hatte ein ganz konkretes Anliegen in der Phase, als er sich radikalisierte. Der hat sich darüber empört, dass auf dem heiligen Boden von Mekka und Medina in den 90er Jahren 250.000 amerikanische Soldaten standen, ne, also in Saudi-Arabien. Das war der Grund für seine Radikalisierung und auch ein bisschen zur Gründung von Al-Qaida. Mit den Taliban konnte man reden. Ist ja auch geschehen zum Teil. Warum es nicht erfolgreich war, da gibt es viele andere Gründe für, gerade Pakistan. Auch wir hatten konkrete Forderungen. Vom Islamischen Staat haben wir keine einzige Forderung an uns. Nichts. Die sagen, wir machen. Wir richten unseren Islamischen Staat oder Kalifat, wir haben es ja auch jetzt schon, die Grenzen sind nicht klar definiert, die werden ausgeweitet. Es gibt nichts. Soll man mit denen, ich bin jetzt zynisch, verhandeln und sagen, okay, wir lassen euch die Stadt Mosul, dafür vergewaltigt ihr keine Frauen mehr? Also, das wäre der Gesprächsgegenstand. Und ich glaube, das ist, also ich wünsche, mir würde jemand das überzeugen sagen, ich glaube, die Konzentration muss darauf gehen, dass nicht noch mehr junge Männer und auch inzwischen ein paar junge Frauen von der Verführung dieser Gruppe angezogen werden. Und weil sie eben selber in solchen Verhältnissen leben, die Religion in der ganzen islamistischen Verengung dann so wichtig machen, auch als Identitätsmerkmal. Wir haben ja in den letzten Tagen nach den Mordanschlägen in Paris diese zumindest in Europa breite, auch medial verbreitete Welle der Solidarität erlebt. Je suis Charlie ist wohl der meist getextete und gedruckte Spruch, nicht nur des Januars, sondern wahrscheinlich dieses Jahrzehnts. Aber täuschen wir uns nicht. Ich empfehle in der gestrigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Reportage aus den Banlieues einiger französischer Großstädte. Oder heute in der Süddeutschen Zeitung die Reportage über das Aufwachsen der drei Täter von Paris. Da ganz viele Fälle von Gedenkveranstaltungen an diesen Schulen in den letzten Tagen, die systematisch gestört wurden von einer Mehrheit der Schüler mit Plakaten, die gesagt haben, je ne suis pas Charlie und die gesagt haben, das war richtig, weil wir werden doch hier unterdrückt und so weiter und so. Also man soll das Potenzial nicht unterschätzen, in Frankreich sicher größer als bei uns in Deutschland sicher größer als in der Schweiz. Und an die Frage müssen wir. Herzlichen Dank, Herr Professor.